Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Stell dir mal vor, du bist im Wald spazieren, hörst einen lauten Schrei und merkst sofort, da ist was Schlimmes passiert. Du rennst sofort in die Richtung, aus der die Schreie kommen und entdeckst einen Mountainbike-Fahrer, der gestürzt ist, am Kopf blutet und er bekommt fast keine Luft mehr. Was macht man da? Stabile Seitenlage, erst Blutung stoppen, Notruf absetzen. Viele von uns wären erstmal total überfordert, oder? Und genau deshalb ist heute Dr. Hermann Mayer bei uns zu Gast. Er ist der Geschäftsführer von Alpine Erste Hilfe. Und warum das Thema für uns alle wichtiger ist, als wir vielleicht denken, das verrät er uns hoffentlich gleich. Hermann, servus.
Hallo Andi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Jetzt die dümmste Frage, die gibt es bei mir immer gleich am Anfang. Du hast beruflich ja auch mit Bergen zu tun, sage ich mal. Wie oft wirst du mit deinem Namen auf die österreichische Skilegende Hermann Mayer angesprochen?
Sehr witzige Frage. Das hat ehrlich gesagt abgenommen.
Ja.
Also lustigerweise bin ich auch Skilehrer, habe viele Jahre Vollzeit in der Skischule als stellvertretender Skischulleiter gearbeitet. Und während meiner Ausbildung zum staatlichen Skilehrer war halt Hermann Mayer, jedes Mal konnte ich es mir anhören und vor meiner Skizeit war ich auch als Snowboardlehrer aktiv. Auch da, ja, klar, Hermann Mayer. Und mittlerweile, die jungen Leute kennen es eigentlich gar nicht mehr.
Aber getroffen hast du nie?
Nein, leider nicht.
Jetzt, woher kommt die Leidenschaft bei dir, Menschen in Notsituationen zu helfen?
Tja, das hat relativ früh angefangen. Ich hatte mal einen schweren Unfall mit 12 oder 13 Jahren und mein Papa stand vor der Entscheidung, ob er bei mir bleiben soll oder ob er mich alleine zurücklassen sollte, um Hilfe zu holen. Und am Ende hat er sich entschieden, was auch absolut richtig war, Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit kamen ein paar Leute vorbei und sind einfach an mir vorbeigegangen und haben nicht gefragt. Und das war ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass das andere Leute erfahren müssen. Also bei mir ging es am Ende gut aus, aber nichtsdestotrotz war es so unangenehm, dass mich das dann schon geprägt hat. Und ich finde, Erste Hilfe macht Spaß und es ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Und zusätzlich habe ich viele Jahre an der Sporthochschule gearbeitet mit vielen Studenten und die verletzen sich doch recht regelmäßig. Und dann muss man schon Hilfe leisten. Und wenn ich am Berg unterwegs bin, sei es jetzt als Bikeguide, Fahrtechniktrainer oder Skilehrer, dann sollen sich meine Gäste auch auf mich verlassen können.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann man die Fragen, die ich anfangs gestellt habe, so beantworten, dass man immer zuerst Hilfe holen soll.
Nee, das nicht unbedingt. Das hängt halt ganz davon ab. Bei mir war es so, dass ich nicht stark geblutet habe, aber auf jeden Fall professionelle Hilfe benötigt habe, soweit aber auch recht stabil war. Als letztlich ist das Erste, was du immer machen musst, sich um die eigene Sicherheit zu kümmern. Klingt jetzt egoistisch und entspricht eigentlich jetzt nicht dem, was du wahrscheinlich hast als Erste-Hilfe-Gedanke. Ich möchte jemandem helfen, aber nur wenn ich sicher bin, kann ich auch helfen. Und danach muss ich mich darum kümmern, dass kein weiterer sich verletzt. Und dazu zählt das Absichern der Unfallstelle. Das kann in Bergen durchaus ein bisschen komplizierter sein als das, was wir im Führerschein gelernt haben. Und danach erst kann ich mich wirklich um die verletzte Person kümmern. Und wenn ich dann sehe, je nachdem, was sie hat, muss ich mich entscheiden, was ich mache.
Jetzt, wie sichert man eine Unfallstelle in den Bergen ab? Also ich kann mir vorstellen, beim Skifahren nimmst du die Ski und machst so ein X, so 15 Meter vor der Unfallstelle oder sowas. Logisch, aber wenn ich jetzt so im alpinen Gelände wandern bin wie heute, was muss ich da absichern?
Ja, wie gesagt, vorher ist es wichtig, die eigene Sicherheit herzustellen. Das heißt, bevor ich mir die Frage stelle, kann ich mich der verletzten Person nähern, muss ich erstmal schauen, liegt die Person im Absturzgelände, Steinschlag gefährdet, sowas alles. Beim Mountainbiken ist es so, kommen eventuell weitere Fahrer. Beim Skifahren haben wir den Sturz hinterm Kicker, hinter der Kuppe. Und wenn du leidenschaftlicher Skifahrer bist und schon mal versucht hast, in eine pickelhart gefrorene Piste deine Ski zu stecken, dann wirst du auch da merken, so einfach ist es eigentlich nicht. Und da gibt es jetzt kein Patentrezept, sondern das muss man halt möglichst realistisch üben, damit man dann in der Situation auch individuell entscheiden kann.
Du bist ja quasi wie ein Schutzengel. Wie ist es, wenn sich beruflich wie privat immer alle auf einen verlassen?
Ja, ganz so, also hört sich nett an. So nett hat das eigentlich noch nie jemand gesagt. Wie soll man sagen? Also ich mache auch genug Blödsinn und verletze mich auch leider in gewisser Regelmäßigkeit. Aber wenn ich dann mit anderen unterwegs bin, dann, weil ich dann meistens die Verantwortung trage oder die Leute es wissen, dann achte ich zum Beispiel immer darauf, dass ich ein Erste-Hilfe-Set dabei habe. Das wäre jetzt schlecht, als Ausbilder für Erste-Hilfe ohne Erste-Hilfe-Set unterwegs zu sein, weil man eigentlich das machen sollte, was man selber unterrichtet und das auch vorlebt. Aber ansonsten muss man so ein bisschen sich da versuchen zu entspannen. Unfälle können passieren, die gehören zum Bergsport dazu, aber am Ende ist auch immer noch ein bisschen Glück mit dabei. Und wenn man jetzt nur auf das Thema Sicherheit fokussiert ist, dann verliert man auch ein bisschen die Freude am Bergsport. Also das muss sich die Waage halten zwischen Spaß am Bergsport und Sicherheitsbestreben.
Okay, aber ein Erste-Hilfe-Set sollte jeder im Rucksack dabei haben.
Definitiv. Und nicht nur dabei haben, sondern im Idealfall reingeschaut haben und das so angepasst haben, dass es für die eigene Aktivität auch passt. Also letztlich ist das Erste-Hilfe-Set im Prinzip wie ein Werkzeugkasten. Natürlich kann ich mit viel Geld mir die perfekt ausgestattete Werkstatt zulegen, aber wenn ich die Sachen, die ich dann da habe, nicht beherrsche, dann komme ich da auch nicht weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Trailrunning bin, da habe ich halt nicht viel Platz, also muss ich mir ja ganz genau überlegen, was ich mitnehme. Und da gibt es halt so ein paar Basics, die man mitnehmen sollte und die man auch beherrschen sollte.
Welche Basics sollte ich beim Trailrunning dabei haben?
Also ganz wichtig ist halt immer was zum Blutungsstoppen. Also der klassische Druckverband oder mittlerweile gibt es auch spezielle Verbände, die das in einem haben, die als Druckverband angewendet werden können. Und auf jeden Fall Rettungsdecke. Eine, noch besser zwei Rettungsdecken, damit ich dann auch wirklich schauen kann, dass die Verletzten nicht auskühlen. Also das Hauptproblem ist eigentlich, die Wartezeit zu überbrücken, bis die professionelle Rettung am Berg eintrifft. Und das kann schon mal eine ganze Zeit sein. Und wenn die Verletzten dann da liegen, dann sollte ihnen nicht kalt werden. Und das geht schneller, als man denkt.
Aber es klingt ja schon so, als hättest du schon vielen Menschen helfen dürfen oder hast schon vielen Menschen geholfen. Die sind dann wahrscheinlich erstmal ziemlich dankbar. Melden sich da danach noch viele oder ist es einfach nur Dankbarkeit in dem Moment? Oder kriegst du dann Geschenkkörbe, Blumensträuße?
Also ich bin ja nicht professionell in der Rettung aktiv, sondern wir bilden mit unserer Firma Endverbraucher aus. Interessierte Menschen am Thema Erste Hilfe, so wie du jetzt zum Beispiel. Wir haben natürlich aber auch dann professionelle Leute wie Bergführer, die mit Führungsverantwortung am Berg unterwegs sind, die sich in diesem Bereich weiterbilden wollen, Bike-Guides, Fahrtechniktrainer, Leute, die beruflich irgendwo an Orten arbeiten, die ein bisschen weiter entfernt von der Rettungskette sind. Natürlich habe ich schon ein paar Leuten geholfen und das macht man auch gerne und da sind auch Freundschaften draus entstanden. Aber häufig ist es auch so, dass dann gar keine Zeit besteht, wenn die professionelle Rettung kommt und der Verletzte mitgenommen wird und man die Adressen nicht ausgetauscht hat, dann passiert halt nichts. Genau. Das ist aber nicht weiter schlimm.
Ja, ich meinte nur, du bist ja auch Rettungssanitäter und deswegen kommt man ja doch oft in die Situation, helfen zu dürfen oder Menschen zu helfen und wie lange die Dankbarkeit dann währt. So, das hat mich eigentlich nur interessiert, weil ich kenne das nur von mir, wenn ich im Krankenhaus gelegen bin oder so, dann waren die Schwestern immer die wichtigsten Menschen und ich war wahnsinnig dankbar und dann habe ich mir mal vorgenommen, einen Kuchen zu backen und irgendwann vorbeizukommen und dann merkst du halt im Alltag wieder so, man kommt eigentlich gar nicht dazu und eigentlich ist das total assi von meiner Seite gewesen, aber das hat mich nur interessiert, ob du da oft Danke schreiben bekommst oder ob das einfach so hingenommen wird.
Also das Schönste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn nach der Ausbildung ein Teilnehmer Monate später sich meldet und sagt, aufgrund des Kurses und des Wissens, was wir da vermittelt haben, konnte er einer Person in Not helfen. Also vor ein paar Jahren, das hat mich sehr beeindruckt, hat sich eine Teilnehmerin bei mir gemeldet, die einem kleinen Kind das Leben gerettet hat oder wahrscheinlich zumindest vor einer längeren Leidensphase bewahrt hat, weil es sich verschluckt hat bei einer Familienfeier und es standen halt 10 Anwesende drumherum und niemand wusste, was zu tun ist. Und in unseren Kursen ist jetzt das Thema Kindernotfälle auch eher untergeordnet, aber ich habe das halt am Rand erzählt und sie wusste, was zu tun ist und hat sich überschwänglich bedankt. Das war sehr schön und sowas kriegen wir dann doch regelmäßig für meine Ausbilder oder für das komplette Lehrteam, kriegen wir regelmäßig solche Feedbacks und das ist natürlich einfach auch eine schöne Art des Dankesagens.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele von uns schon Erste-Hilfe-Kurs mal gemacht haben, irgendwann, aber so richtig erinnern kann man sich eigentlich nicht mehr. Wie oft sollte man einen Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich auffrischen?
Im Idealfall so oft wie möglich.
Einmal die Woche.
Wenn du dir ganz sicher sein willst, vielleicht. Dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen monoton. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Ich kann natürlich aber auch jeden verstehen, der sich das vornimmt. Also ganz oft in Gesprächen, also eigentlich sagt ja jeder, das ist ein wichtiges Thema. Und da müsste ich mehr machen. Aber am Ende dann letztlich den Kurs wieder zu buchen, ist dann natürlich schon wieder der nächste Schritt. Und leider ist das Thema Erste Hilfe noch nicht so in den Köpfen verankert. Wir haben LVS-Kurse für den Winter, Spaltenbergungskurse oder Spaltenrettungskurse. Das gehört zum guten Ton, dass man da hingeht. Aber Erste Hilfe ist leider noch nicht so ein Standardding. In anderen Regionen ist das wesentlich ausgeprägter. Also es gibt Länder, wo das Thema Erste Hilfe schon in der Schule und im Kindergarten vermittelt wird. Und da ist das einfach an der Tagesordnung. Da weiß jeder, wie wichtig das Ganze ist. Und bei uns rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Man muss natürlich auch sagen, dass das im Einzugsbereich des Rettungsdienstes natürlich auch von untergeordneter Bedeutung ist. Also es ist wesentlich leichter, eine schwierige, kritische Situation 5 Minuten zu überstehen. Wenn ich weiß, dann kommt der Notfallsanitäter mit dem Rettungssanitäter und dann kommt noch der Notarzt dazu, als wenn ich weiß, dass ich am Berg bin und wenn ich Glück habe, in einer halben Stunde die professionelle Rettung kommt und wenn ich Pech habe, das aber sich auch über mehrere Stunden ziehen kann. Da haben wir natürlich dann mit unseren Kursen, die wir machen, eine, sagen wir mal, etwas andere Ausrichtung.
Ich habe gelesen, du hast mir gesagt, wichtig ist mir, dass Erste Hilfe nicht schwierig ist und vor allem Freude macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, so viel Freude ist da eigentlich wahrscheinlich nicht dabei. Also im Nachhinein schon, wenn mir geholfen hat natürlich, aber es ist ja nicht so, dass du hingehst und sagst, hey cool, jetzt kann man wieder jemanden retten. Wie schafft man das, dass man Freude in so einer Notsituation hat?
Also die Freude ging mehr so auf den Kurs bezogen. In der Notsituation sind das natürlich dann Sachen, die keinen großen Spaß machen, aber die Dankbarkeit ist deutlich spürbar, wenn man eine Person in Not trifft und sie einem dann auch das Gefühl vermittelt, dass sie dankbar ist, dass wir für sie da sind und das ist eigentlich das Wichtigste. Also die medizinischen Fähigkeiten vom Ersthelfer sind ja recht überschaubar und am Berg erst recht und sogar von Profis sind die Fähigkeiten recht oder das, was man machen kann, recht überschaubar. Wir können Blutungen stoppen, wir können vielleicht reanimieren, wir können schauen, dass die Person warm bleibt. Aber das eigentlich Wichtige ist es, der Person zu zeigen, dass man da ist und das Möglichste tut und bei ihr bleibt, bis die Rettung kommt. Also auch so seltsam das jetzt vielleicht klingen mag, versuchen das Beste aus der Lage zu machen und einfach für die Person da zu sein. Und wenn es nur das gemeinsame Warten ist, das Handauflegen, das bequeme Hinsetzen und das Miteinander, und das spürt man dann schon, dass das gut geht. Und am Ende ist man halt dankbar. Und wenn man das selber mal erlebt hat, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass eine Bezugsperson da ist.
Ich wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis so ein bisschen, oder? Mit deinem Unfall als Kind, dass du jetzt eigentlich lehrst, so, okay, das Allerwichtigste ist eigentlich, sei da, zeig ihm, dir wird geholfen oder wir kümmern uns um dich noch vor allem anderen.
Genau, also natürlich gehören die Grundkenntnisse dazu, aber dieses Menschliche, das ist einfach extrem wichtig. Und diese Hemmschwelle zu verlieren, dahin zu gehen, weil man den Gedanken hat, man könnte was falsch machen. Solange ich zur Person gehe und ihr helfe, mache ich schon mal alles richtig.
Jetzt bekommst du berufsbedingt, sage ich mal, viele Unfälle mit. Was würdest du sagen, ist die gefährlichste Sportart? Also die gefährlichste Bergsportart? Ist es das Mountainbiken? Also passiert im Bikepark wirklich am öftesten was oder die schlimmsten Unfälle?
Also wenn du dich da einlesen möchtest, dann gibt es jedes Jahr vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit die Unfallstatistiken. Allerdings muss man sagen, auch wenn das jetzt alles sehr spektakulär klingt, Mountainbiken, Bergsteigen, Ski-Freeride, wie auch immer, die häufigste Todesursache am Berg ist immer noch der internistische Notfall, also Herzprobleme. Und das ist auch das, was sehr häufig auftritt. Das heißt, es ist nicht unbedingt die Extremsportart, sondern einfach die Sache, dass wir am Berg unterwegs sind, uns anstrengen und die Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten, sind eher die, die häufiger auftreten. Also der Unterzucker, zu wenig gegessen, zu wenig getrunken, der Sonnenstich oder halt eben auch die Herzprobleme.
Jetzt, wenn wir mal bei Null anfangen, wie wird der kleine verletzte Hermann plötzlich Chef von der Erste-Hilfe-Firma?
Der kleine verletzte Hermann wurde groß und hat sich bei verschiedensten Sportarten weiter verletzt und musste dann seinen Führerschein machen, hatte einen Erste-Hilfe-Kurs, den er abgesessen hat, wie wahrscheinlich jeder. Und bei der Bundeswehr hatte ich dann das erste Mal eine Erste-Hilfe-Ausbildung, die wirklich Spaß gemacht hat. Also die verhältnismäßig realitätsnah war und mit Action und dann weiter viel Sport gemacht, Verantwortung für Menschen getragen und dann kam ich automatisch in die Situation, Menschen helfen zu müssen, weil das einfach von mir erwartet wurde. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich möchte ein bisschen mehr wissen und habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und dann meinen Rettungssanitäter gemacht. Das Ganze aber ohne Intention im Rettungsdienst zu arbeiten, sondern nur um mein Wissen zu erweitern und da auch mehr Bezug zur Praxis zu haben. Und dann wurde ich, weil ich viel als Mountainbike-Ausbilder unterwegs bin und sonst auch viele Ausbildungen gebe, wurde ich halt irgendwie gefragt, ob ich nicht auch meinen Erste-Hilfe-Ausbilderschein machen kann. Und dann habe ich für die Firma Dani Hornsteiner gearbeitet. Die Dani hat seit Jahren eine Firma geführt, die sich mit Auto-Erste-Hilfe spezialisiert hat. Und da habe ich sehr viele Kurse gegeben, sehr lange Zeit gearbeitet und hatte unglaublich viel Freude an der Arbeit, weil das eine Arbeit war, die ja einen Mehrwert gebracht hat. Also auf der menschlichen oder sozialen Komponente. Es ist natürlich schön, wenn man jemandem das Skifahren beibringt, aber wenn man am Ende des Tages weiß, mit dem, was man da gemacht hat, hat man mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen in Not geholfen oder die Teilnehmer konnten Menschen in Not helfen und so ist dann auch das Feedback immer. Deswegen hat mich das unglaublich fasziniert und vor ein paar Jahren hat mich dann die Dani gefragt, ob ich die Firma nicht übernehmen möchte und dann bin ich sozusagen da reingestolpert und jetzt ist das meine Firma, heißt nicht mehr Dani Hornsteiner, sondern Alpine Erste Hilfe und ich habe ein super Ausbilderteam mit Profis in verschiedenen Sportarten. Vom Bergführer, Kanu-Guide, alles Mögliche. Wir haben Wildnispädagogen, Survival-Trainer, Kletterer, sehr viele Bergwachtler und das macht einfach sehr viel Spaß. Und jetzt hänge ich mittendrin sozusagen.
Ja, du bist mit Anfang 30 nach Garmisch-Partenkirchen gezogen, aus Köln ursprünglich. Ist das richtig?
Nein, aus Düsseldorf.
Ah, okay. Oh, das darf man ja gar nicht sagen. Oh.
Das ist jetzt vielleicht für den Bayern nicht so entscheidend, aber aus Düsseldorf, habe aber in Köln studiert und gearbeitet, deswegen ist es für mich nicht so tragisch. Und je weiter man weg ist vom Rheinland, desto mehr wächst das zusammen. Und
genau.
Am Ende wird das Herz warm, ob ich den Kölner Dom sehe oder den Düsseldorfer Schlossdom. Das ist für mich kein Unterschied mehr.
Ja, genau. Oder ja, man kann es runterbrechen. Also in Garmisch ist ja die Diskussion, ob jemand aus Garmisch oder Partenkirchen kommt. Und ich glaube, ähnlich ist es wahrscheinlich mit Köln und Düsseldorf. Wie hast du dich denn integriert?
Wie ich mich integriert habe? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich vielleicht nicht. Vielleicht müssen das die Einwohner hier beantworten.
Ist es dir leicht gefallen, dahin zu ziehen? Weil ich muss ja sagen, also ich kenne jetzt Düsseldorf, ich kenne Kölner, das sind weltoffene, lebendige Menschen, die super gut drauf sind. Ich bin im Pfarrhand aufgewachsen bei Garmisch-Partenkirchen. Das ist ja oft so, also ich bin gebürtiger Oberbayer, selbst wir waren die Zugezogenen 10 Jahre lang. Es war nicht immer so einfach, deswegen frage ich einfach so provokant. Also hat es gut geklappt, beziehungsweise bist mittlerweile happy in Garmisch-Partenkirchen oder hat es anfangs Probleme gegeben?
Also glücklich war ich von Anfang an. Wir sind ja hierher gezogen. Also es gibt ja eigentlich keinen Ort in Deutschland, wo die Lebensqualität so hoch ist. Und man ist, oder wir, meine Frau und ich und meine Kinder auch, wir sind dankbar, wenn wir morgens rausschauen und vom Balkon die Alpspitze sehen. Und was will man mehr? Und wir sind hierher gezogen für uns, hatten aber einen sehr positiven Einstieg über die Skilehrerausbildung, über die Skischule, und dann hat man halt viele, viele Menschen kennengelernt, mit denen man sich angefreundet hat. Man muss schon sagen, das Ganze läuft ein bisschen anders als im Rheinland. Also wenn du jetzt ins Rheinland ziehen würdest, dann könnte ich Freunden von mir deine Telefonnummer geben, dann würden die sich bei dir melden und dann bist halt dreimal dabei und dann wirst du immer wieder gefragt und dann bist du zumindest erstmal so fix integriert. Das sind dann aber anfangs, sagen wir, vielleicht ein bisschen oberflächlichere Freundschaften, bis es dann wirklich die engen Freundschaften sind, wo man sich dann jederzeit auf die Leute verlassen kann. Und was ich als Rheinländer gelernt habe, der mit diesen, ja, komm, wir trinken zusammen, wir quatschen zusammen und Freundschaften aufgewachsen ist und damit groß geworden ist, ist dann doch hier ein großer Unterschied im, ja, in den tiefsten Bergen. Also das dauert ein bisschen länger, bis die Freundschaften sich wirklich fest entwickeln. Aber wenn man die Freundschaften hat, dann kann man sich jederzeit rund um die Uhr auf die Leute verlassen. Und das ist schon eine andere Nummer. Also wenn man hier Hilfe braucht, dann stehen wirklich alle zusammen. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Und wir fühlen uns hier sehr wohl und auch integriert. Die Witze über die Südschweden, die Preußen, die hören wir natürlich immer noch mit. Aber die werden auch in unserer Gegenwart mittlerweile erzählt und dann wird uns hin und wieder auch gesagt, dass wir ja gar nicht dazugehören. Also das ist dann ja auch schon nett.
Wäre wahrscheinlich das Gleiche, wenn ich nach Köln ziehe, dann müsste ich mir wahrscheinlich auch die Bayern-Jokes anhören.
Na, die haben wir ja nicht in Köln und in Düsseldorf auch nicht.
Jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, ja, okay, passt, erste Hilfe, ich habe es kapiert, ist wichtig. Wie gehe ich vor? Wo schaue ich am besten? Komme ich zu euch? Oder schaue ich einfach bei einem örtlichen Verband beziehungsweise beim Roten Kreuz? Wie wären da deine Tipps?
Also natürlich zu uns, das ist ganz klar. Aber völlig neutral betrachtet ist es am Ende egal. Hauptsache jemand, der Interesse an Erste Hilfe hat, beschäftigt sich mit dem Thema und wo er den Kurs macht, Hauptsache er macht erstmal einen und frischt das Wissen wieder auf. Das kann man so sagen. Und das kann man recht leicht ergoogeln, wo es Erste-Hilfe-Kurse gibt. Die gibt es eigentlich in jeder Stadt und sehr niederschwelliger Einstieg. Unsere Kurse zeichnen sich aus durch wirklich den Outdoor-Bezug. Wir machen Kurse von Bergsportlern für Bergsportlern oder von Outdoor-Sportlern für Outdoor-Sportler. Das heißt jetzt nicht unbedingt den Mann, der in der Nordwand zu Hause ist oder die Frau, die regelmäßig 8000er besteigt, sondern halt für Leute, die gerne draußen sind. Und unsere Kurse dauern ein bisschen länger. Das sind immer mindestens 2 Tage. Wir haben natürlich die gleichen Inhalte auch, die der Führerschein Erste-Hilfe-Kurs hat. Das heißt, unsere Kurse werden ganz normal anerkannt beim Führerschein zum Beispiel. Also wir sind eine offizielle Erste-Hilfe-Ausbildungsstelle, kümmern uns aber um viele Sachen drumherum. Also dieses Notfallmanagement vor Ort am Berg, das Absetzen des Notrufs bei schwierigen Situationen ohne Empfang, das Warmhalten des Verletzten, das machen wir wesentlich ausführlicher. Und wir versuchen es in realistischen Fallbeispielen dann auch dementsprechend zu trainieren, also realitätsnah, und es ist eben kein Frontalunterricht. Da gibt es aber auch noch viele andere Firmen, je nachdem, wo man sitzt, die ihre Kurse anbieten. Also am Ende freue ich mich über jeden, der sich für das Thema Erste Hilfe interessiert. Natürlich freue ich mich auch über jeden, der sich bei uns meldet und gerne einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchte. Sommer wie Winter bieten wir die Kurse an, aber Hauptsache, das Thema ist in Köpfen präsent.
Und ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du hast dich eingenistet im Kinderzimmer, darf man das verraten, von deinen Kindern. Wie ist es denn da? Also verletzungsmäßig ist da auch schon einiges passiert. Ist es bei Kindern einfach häufiger der Fall oder normaler? Oder passiert da weniger, weil sie sich nichts scheißen?
Also erstaunlicherweise, die großen Beulen sind immer recht schnell vergessen. Das ist dann immer recht laut anfangs. Danach ist alles gut und es ist zum Glück noch nichts Schlimmes passiert. Mal eine kleine Verbrennung. Das Schlimmste, was hatte mal mein Sohn, der hat sich an einem Salatblatt verschluckt. Der saß bei meiner Frau auf dem Schoß, hat in die Salatschüssel gegriffen. Wir dachten, wir hätten alles alle Salatstücke aus dem Mund raus. Circa eine halbe, dreiviertel Stunde später habe ich ihn ins Bett gebracht, durch puren Zufall habe ich das gemacht. Ich lag noch, der war knapp unter eins. Wir lagen auf dem Bett, haben Blödsinn gemacht, er hat viel gelacht und plötzlich hat er um Luft gekämpft, die Haut zwischen den Rippen, er hatte nur die Windel an, hat sich reingezogen und es war richtig schlimm zu sehen. Und während er so nach Luft rang, habe ich hinten am Gaumen ganz hinten drin, also wirklich am Anschlag, ein grünes Salatblatt gesehen. Da wäre ich im Leben mit dem Finger nicht dran gekommen. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie schnell es gehen kann. Und dann habe ich den kleinen Mann halt umgedreht und also wie man es macht, umgedreht, mit der Hand so eine Salatschale oder Dessertschale quasi gebildet mit der Handfläche, ihn auf meinen Unterarm gelegt, den Kopf da abgestützt mit den Fingerspitzen und dann hinten auf den Rücken geklopft und beim ersten Schlag hat er sich dann übergeben und dann kam das Salatblatt raus. War für eine Minute ungefähr ein bisschen verwirrt und dann war alles gut. Aber das Ganze hätte auch wirklich anders ausgehen können. Also wäre früher müde geworden, wäre eingeschlafen, dann man ist aus dem Raum raus oder macht gerade was anderes, dann hätte es nicht schön enden können. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben und am Ende darf man sich aber auch nicht zu viele Sorgen machen. Aber klar, was Kinder anbelangt, ist natürlich immer das Beste, wenn gar keine potenziellen Gefahren passieren. Also das Nudelwasser sollte man vielleicht nicht, das kochende Nudelwasser vom Herd nehmen, zur Spüle tragen, wenn der kleine Stöpsel da gerade drunter krabbelt. Da wird in wahrscheinlich 99,9% der Fälle nichts passieren, aber wenn was passiert oder die heiße Teetasse oder sowas aus Kinderreichweite, das sind so Sachen, die sind wirklich überflüssig und unangenehm, aber manchmal passiert es halt.
Es gibt ja in vielen Jobs einfach so Berufskrankheiten. Also ich sage mal, wenn man jetzt Koch ist oder so, dann kann man eigentlich nicht neutral in ein Restaurant reingehen, ohne dass man schaut, wie es hinter den Kulissen zugeht, wie sie Dinge tun. Was ist deine Berufskrankheit?
Meine Berufskrankheit nervt meine Frau wahrscheinlich am meisten. Ich habe auch noch das Problem, dass ich Sport studiert habe und eine ganze Zeit lang als Sportlehrer gearbeitet habe und viel im Verein als Trainer gearbeitet habe. Und wenn ich jetzt als Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer oder Ausbilder unterwegs bin, muss ich von Berufswegen alles abscannen nach möglichen Risiken, also und Sicherheitslücken. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen übersensibel. Also da ist meine Frau zum Glück wesentlich entspannter und das bildet dann immer ganz gut die Mitte, obwohl ich mich regelmäßig dann darüber aufrege, dass irgendwas noch rumliegt, das verschluckt werden kann oder ich nehme immer ein Handy mit auf den Berg. Also das ist so die Sicherheitsausstattung und dann, ich verstehe nicht, wie man heutzutage ohne Handy auf den Berg gehen kann. Also es muss ja nicht an sein, aber zumindest man muss die Chance haben, die Rettung zu rufen, solche Sachen. Also da bin ich schon ein bisschen sensibler. Das ist so, glaube ich, das Nervigste an dem, was ich mache, was sich so aufs Privatleben abgefärbt hat.
Und gibt es noch eine Story, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, also die dir passiert ist oder einem von deinen Kollegen oder Kolleginnen?
Es gibt eine Geschichte, über die ich mich dann doch ärgere, die mir auch nochmal irgendwie gezeigt hat, wie wichtig das ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und gleichzeitig aber auch zumindest irgendwie ja, eine gewisse Grundvorbereitung zu haben, wenn man an den Berg geht. Ich war mit Freunden zum Skifahren in St. Anton unterwegs. Abends ging es ein bisschen länger. Und dann am nächsten Tag haben wir uns getroffen und wollten eigentlich nur zur Hütte fahren zum Essen. Und es war Neujahr. Und dann, die anderen haben noch geschlafen. Ich bin losgefahren mit zwei Freunden und dann lag jemand am Pistenrand und einer kniete hinter ihm und es sah ziemlich verwirrt aus, die ganze Geschichte. Wir haben uns das, dachte ich mir, na, das schauen wir mal näher an. Und als wir ankamen, war da eine ziemliche Blutlache im Schnee. Im Schnee muss man natürlich auch sagen, sieht immer alles ziemlich schnell sehr spektakulär aus. Und es kniete halt es lag ein Mann auf dem Bauch und ein anderer kniete über ihm und hat den Hintern zusammengedrückt. Und der hatte halt einen Skisturz und hat sich mit der Skikante den Hintern aufgeschnitten. Und ich hatte kein Ersthilfeset dabei, gar nichts. Der andere, der auf dem Verletzten kniete oder saß, hatte auch nichts dabei. Wir haben dann die Bergwacht alarmiert, die Bergrettung in Österreich. Es hat halt alles ewig gedauert. Am Ende haben wir, ja, so gut es ging, mit dem, was wir zur Verfügung hatten, dem Mann geholfen. Und es ist auch alles gut gegangen. Das habe ich auch nachher erfahren von der Ehefrau, dass das alles glatt ging. Und ja, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Also seitdem, selbst wenn ich morgens nur eine Stunde oder zwei Stunden Skifahren gehe, habe ich zumindest in der Nicht-Skilehrer-Montur habe ich immer ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug dabei. Das war mir so die größte Lehre, dass das nach Möglichkeit nicht nochmal passieren sollte.
Ja, weil selbst wenn man sagt, ich kenne mich damit nicht aus oder ich habe den Kurs noch nicht gemacht, wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist jemand anders da, der sich auskennt, aber kein Set dabei hat oder so.
Genau.
Und es nimmt ja tatsächlich nicht viel Platz weg.
Ja.
Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben? Abschließend.
Ich freue mich, wenn das Thema Erste Hilfe in den Köpfen bleibt und wenn vielleicht jemand es schafft, der den Podcast gehört hat, sich für einen Erste-Hilfe-Kurs anzumelden, wo auch immer, oder nachzuschauen, ob das Erste-Hilfe-Set im Rucksack denn dabei ist oder wie es ausgestattet ist, oder generell mal vielleicht den Verbandskasten im Auto aufklappt und schaut, was drin ist. Die Erfahrung zeigt, sehr viele haben vielleicht was dabei, haben aber noch gar nicht reingeschaut. Und am Ende sollte man wissen, dass es einfach Spaß macht, Menschen zu helfen und dass es nicht verkehrt ist, lieber einmal mehr anzuhalten und zu fragen, ob jemand Hilfe braucht, als einmal zu wenig. Dann wird das schon.
Es ist schön, dass du deine Rheinländer-Fröhlichkeit nach Garmisch-Partenkirchen gebracht hast und vielen lieben Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Hermann Mayer, Geschäftsführer von Alpine Erste Hilfe, ich wünsche dir einen schönen Abend.
Andi, herzlichen Dank, den wünsche ich dir auch.
Und falls euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, Abo dalassen, 5 Sterne bewerten, freuen wir uns natürlich immer wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habe die Ehre und bleibt gesund.
Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.